Ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher, ob es schön ist, wenn die Gemeinde hinter dem Rücken des Predigers so bestimmte Aktionen und Umfragen durchführt. Aber mich überrascht immer wieder, wenn man konfrontiert wird dann mit den Ergebnissen und dann sieht man sich selbst in einem Bild, in einem Licht, was man vielleicht selbst nicht hat. Ja. Ich weiß, dass ich die Liste noch sehr lange fortsetzen könnte, aber in meiner Bescheidenheit bin ich zufrieden auch mit dieser eine Folie und mit dieser kleinen Auswahl von meinen Eigenschaften. Ja. Abgesehen jetzt von dieser gewissen Nervosität in meinem Magen, leichten Zittern, Händen und einem kleinen Schweißrinnsal im Rücken, geht es mir gut. Und ich könnte eigentlich sagen, dass ich mich privilegiert fühle, heute hier zu stehen. Aus mehreren Gründen. Einmal, es ist ein Privileg, in einem Gottesdienst teilzunehmen, der geführt, geleitet, organisiert wird von dem Nachwuchs, von den Jüngsten, inklusive René, ja, von den Jüngsten, die wir hier haben. Das ist toll für die Gemeinde und ich frage mich, wenn ich manchmal in anderen Gemeinden bin, wie sieht ihre Zukunft aus? Und wenn ich das vergleiche mit dem, was wir hier haben, dann kommt dieses starke Gefühl, wie gesegnet wir sind. Wenn wir nicht nur sagen, wir haben in unseren Kindern und Jugendlichen die Zukunft, sondern wir genießen schon die Gegenwart mit ihnen. Und ich fühle mich privilegiert, dass ich heute hier stehen kann, vor dieser kleinen Wand, die seit ein paar Wochen hier steht und die wir vielleicht so nebenbei wahrnehmen oder gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, aber die mich eigentlich mit Stolz erfüllt. 100 Jahre Marienhöhe. Marienhöhe wird 100 Jahre alt und es sind nicht viele Organisationen, viele Institutionen, die das so nachweisen können. Das ist nicht nur eine Zahl. Es ist ein Leben, es ist eine Erfahrung, es ist eine Fülle an Erlebnissen, an Erfahrungen, an Gottes Segen. Und deshalb können wir, die heutigen Marienhöher, stolz sein, dass wir Teil dieser Gemeinde sind und uns immer wieder an die erinnern, die vor 20, 30, 40 oder 60 oder sogar 100 Jahren Werkzeuge in der Hand Gottes waren, um diese Institution aufzubauen. Und wir werden nicht müde werden, jetzt in diesem Jahr, das vor uns ist, das immer wieder zu erwähnen und zu thematisieren und von Menschen zu hören, die Teil der Marienhöhe waren, weil das ein Zeichen ist, dass Gott aktiv ist, dass Gott führt und dass er uns auch in der Zukunft führen wird. Ich bin auch privilegiert, das Wort Gottes mit der Gemeinde teilen zu können. Ich habe das schon mehrmals beschrieben oder gesagt, dass aus meiner Sicht die Predigt eigentlich ein Bericht des Sprechers ist von seiner Auseinandersetzung mit einem Text und dann zu schauen, ob die Gemeinde als Zuhörer das auch so sieht oder was sie davon mitnehmen kann und sich selbst mit diesem Text auseinandersetzt. Und für die längere Zeit in Zukunft ist das jetzt für mich die letzte Möglichkeit, so thematisch frei zu sein. Ich sage es deshalb, weil wir in der Zukunft, wir Predigerkollegen, so bestimmte Themen verfolgen werden. Und das ist immer so wie ein Aufsatz in der Schule. Man kann sich zwar frei fühlen, aber das Thema ist vorgegeben. Und jetzt ist noch die Möglichkeit, über einen Text zu sprechen aus der Bibel, der mich selbst beschäftigt hat, der vor ein paar Wochen aktuell geworden ist, weil wir in unseren Bibelgesprächen darüber gesprochen haben, weil ich dann in meinen Begegnungen danach ein paar Mal gefragt wurde. Und dann kann man sich für einige Minuten diesem Text widmen. Und ich möchte Folgendes sagen. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg, das Evangelium zu kennen. Das Evangelium in seinem Wesen, das Evangelium bedeutet die frohe Botschaft. Und das ist es tatsächlich, weil es nichts Schöneres gibt, nichts Freudigeres und Fröhlicheres gibt, als zu wissen und zu hören, dass wir Menschen eine Perspektive haben. Und das, was wir heute in unseren Gesprächsgruppen gesagt haben und worauf wir uns fokussiert haben, Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir leben können. Es gibt keine schönere, keine bessere Nachricht. Aber man muss berücksichtigen und sagen, das Evangelium ist letztendlich ein Konzept. Es ist nicht nur eine punktuelle Botschaft, sondern das Evangelium ist eine Weltanschauung. Es ist eine Art des Lebens. Es ist ein Rahmen, in dem wir die Erklärung für unsere Wahrnehmungen bekommen oder eine mögliche Erklärung, in dem wir uns dann frei fühlen können, um zu sagen, ja, das nehmen wir an oder nein, ich bin damit nicht einverstanden. Und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass in diesem großen Rahmen des Evangeliums, in diesem Konzept des Evangeliums, es auch Abschnitte gibt, die auf den ersten Blick nicht als frohe Nachricht, als frohe Botschaft wirken. Jesus selbst hat das erlebt, als er einmal mit vielen Zuschauern und Zuhörern konfrontiert war, wo er eigentlich eine tolle Predigt gehalten hat, die ihn als Brot des Lebens erklärt hatte, was eigentlich nichts Besseres oder nichts Schöneres sein könnte. Aber die Menschen sind aufgestanden und gegangen. Sie haben ihn verlassen, weil sie gesagt haben, das ist uns zu schwer, zu viel. Und so aus diesem Hintergrund oder von diesem Hintergrund, aus diesem Zusammenhang, möchte ich noch einen Blick werfen auf das, was wir unter dem Begriff die Endzeitrede von Jesus kennen. Und ich möchte den Abschnitt aus Matthäusevangelium 24 lesen, von Vers 1 bis Vers 14. Auch wenn dieser Text bekannt ist, werde ich ihn nochmal vorlesen, so wie in der Luther-Übersetzung steht. Für diejenigen, die mitlesen möchten, noch einmal Matthäus Kapitel 24, Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erhalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig sein. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium von Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, so aus dem Bauch, nach dem Lesen dieses Textes, als erster Eindruck, super, klar, freut mich. Dann würde ich ein bisschen Bedenken haben, inwieweit das so wirklich ehrlich und aufrichtig gemeint ist. Wir haben hier mit Begriffen zu tun, die nicht alltäglich sind und die uns nicht unbedingt mit Freude erfüllen. Es ist hier die Rede von einem Ende. Es ist hier die Rede von Bedrängnis. Es ist hier die Rede von Kriegen, Kriegsgeschrei, von Katastrophen. Es ist hier die Rede von Hassen, von Töten, von Fliehen. Die Frage ist, was macht man mit diesem Text? Und immer wieder werden wir konfrontiert, vor allem wenn wir hier kommen, vor allem wenn wir zusammen mit denen sitzen, die sagen, dass Teil ihrer Identität gerade darin besteht, darauf zu warten, dass das Reich Gottes gerichtet wird, eingerichtet wird, dass wir in das Reich Gottes kommen. Ich finde es faszinierend, dass Jesus in seiner Antwort zum einen so offen ist. Wir, seine Nachfolger, versuchen manche Begriffe zu relativieren. Aber für Jesus gibt es Sachen, die einfach so sind, einfach die Wirklichkeit sind. Für ihn ist zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, für ihn ist Satan eine Realität. Ich habe in den letzten paar Jahren so mehrfach so das, also in Gesprächen mitbekommen, ja, wir sprechen hier jetzt nicht von einer Person, sondern von dem Prinzip des Bösen und so weiter. Jesus sagt, nee, es gibt ihn und er, der Teufel, ist der Gegner und so weiter. Deshalb hat Jesus auch kein Problem damit, Begriffe in den Mund zu nehmen, so wie sie sind. Und insofern ist es jetzt nur die Frage für mich als seiner Nachfolger und uns, ob wir jetzt diese Begriffe auch so mitnehmen in unser Denken oder ob wir versuchen, sie zu erklären, sie zu relativieren oder in einem anderen Licht zu sehen und so weiter. Es geht nicht so sehr, glaube ich, dass wir so reif sind, dass wir das auch kennen nach so vielen Predigten, die wir darüber gehört haben. Es geht nicht so sehr nur um diese bloße Frage, wann wird das Ende kommen. Wenn das Gespräch hier zwischen den Jüngern Jesu und Jesus selbst hier stattfindet, dann ist es eigentlich ein Zusammenstoß von zwei Weltanschauungen, zwei Konzepten. Auf der einen Seite ist das die Begeisterung und Überzeugung in das, was der Mensch macht. Denn der Anblick auf den Tempel war faszinierend. Wir haben, glaube ich, in den Berichten aus der Geschichte so Beschreibungen wie gewaltig die Säulen des Tempels und die Steinblöcke waren. Man sagt, oder der Josephus Flavius berichtet, dass drei Menschen sich an die Hand nehmen mussten, an die Arme nehmen mussten, um eine Säule zu erfassen. Und davon gab es 160 oder 167. Die Steine, die verwendet wurden vom Herodes dem Großen, sie waren größer als die Steine, die wir heute in England bei Stonehenge bewundern können. Und deshalb ist es verständlich, dass die Jünger das anschauen und sagen, wow, das vergeht nicht. Und bringen eigentlich zum Ausdruck dieses Bedürfnis von uns Menschen, endlich etwas zu haben, was wir gemacht haben, was nicht vergeht. Und so ein verborgener Wunsch von den Jüngern Jesu. Jesu gibt zu, es gibt auch etwas, was wir Menschen machen können, was ewig steht, was nicht vergehen wird. Aber dann kommt die Antwort von Jesus, die Konfrontation mit seiner Sicht der Dinge. Selbst das, wo ihr meint, dass es nicht vergehen wird, wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dabei geht es Jesus nicht darum, jetzt Angst zu verursachen, sondern einfach uns Menschen zu signalisieren. Wir sind nicht geschaffen worden. Das Konzept geht nicht in die Richtung, dass wir für ewig und immer hier bleiben und dass wir unsere Existenz und unsere Zukunft in der Hand haben, sondern er wird das tun. Er hat alles in der Hand. Und er hat vor, sein Reich einzurichten. Er hat vor, die Erde so zu gestalten, wie er das für richtig und für nötig hält. Und auf die Frage, wann wird das geschehen, finde ich interessant, wie Jesus vorgeht. Er sendet zunächst eine Warnung. Anstatt gleich einzusteigen in die inhaltliche Antwort, er sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und wenn er sagt, so seht zu, das ist mehr als nur, pass auf. Wir verabschieden uns manchmal, wenn wir in den Alltag gehen mit diesem Satz, okay, pass auf dich gut auf. Und meinen dabei eventuell irgendwelche Unannehmlichkeiten und so. Aber das, wenn hier Jesus sagt, seht zu, dann ist das mehr als nur pass auf, sondern denk daran. Stelle dich in eine Position der Aufmerksamkeit, damit es nicht zu einer Irreführung kommt. Und dann erklärt er, wo diese Irreführung entstehen kann. Nämlich in der Meinung, dass das, was wir jetzt hören, diese Geschichten, diese Nachrichten vom Krieg und von Katastrophen und vom Hunger und von der Erdbeben, dass das entscheidende Botschaft ist. Und das ist es nicht. Wenn wir die Parallelstelle im Lukas-Evangelium lesen, dann beschreibt Jesus, dass bei vielen Menschen solche Nachrichten Angst verursachen werden, solche Angst, dass sie sterben werden von der Erwartung von dem, was die Zukunft bringt. Und es ist eine Irreführung zu meinen, dass das die Hauptnachricht, Hauptbotschaft in der Endzeitrede Jesu ist. Nein, Jesus sagt, ihr sollt, wenn ihr das alles hört, dann sollt ihr keine Angst haben. Erschreckt nicht. Das ist nicht das Thema. Dann antwortet Jesus, das ist nur der Anfang des Ganzen. Und dann sagte er, denn so muss es geschehen. Warum muss es geschehen? Steht es da irgendwo in einem Buch des Schicksals? Hat er so von sich aus bestimmt, wie ein Theaterstück, dass es so geschehen muss nach ihm? Es gibt etwas, was Jesus gut kennt, und das ist die Natur einer Sache. Das sind die Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert. Und deshalb ist aus seiner Sicht das selbstverständlich und normal, dass es Kriege gibt, dass es Hunger gibt und so, weil der Mensch an sich nicht anders kann. Wenn der Mensch in der Lage wäre, wirklich hundertprozentig seine Konflikte friedlich zu lösen, dann wäre es nicht notwendig, über ein anderes Reich zu sprechen, aber der Mensch kann es nicht. Der Mensch hat es nicht in seiner Hand, der Mensch hat es nicht in seiner Natur. Es ist die Natur unserer Existenz hier auf der Erde, dass wir Konflikte, Gewalt mit Gewalt lösen. Wenn nicht alle, aber manche. Auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der Ebene der Völker. Und so werden ein Volk gegen das andere kämpfen. Um etwas Territorium, um ein bisschen Lithium. Um etwas mehr Wasser, um was weiß ich, welche Materialien oder Rohstoffe oder so, oder Erfahrungen aus der Vergangenheit. Der Mensch führt Kriege. Und wenn wir noch 1000 Jahre hier leben würden, würden wir in 1000 Jahren hören, dass es Kriege gibt. Und der Mensch ist in seinem Wesen oft egoistisch. Und wenn er ein Brot hat, dann will er noch eins haben und noch eins. Und selbst wenn daneben jemand steht, der kein Brot hat, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch sagt, gut, dann gebe ich dir das, was ich habe. Der Mensch schaut nicht mit Aufmerksamkeit und Respekt auf das, was ihm anvertraut wurde. Geht mit Ressourcen unverantwortlich um und dann ist es auch kein Wunder, dass es Dinge geschehen, die eine Antwort darauf sind, eine Reaktion darauf sind. Und deshalb sagt Jesus, das ist nur der Anfang. Das ist die Grundlage, das ist nicht die Sache an sich, sondern es ist einfach ein Beweis, dass der Mensch so ist, wie er ist, dass er so lebt, wie er lebt und dass er anders nicht kann. Und dann macht Jesus einen Sprung, der mich zum Nachdenken bringt, immer wieder. Und wo ich nach einer Antwort suche, wie kommt Jesus jetzt zu diesem Quantensprung? Nachdem er gesagt hatte, wir werden hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und Erdbeben und so weiter, dass er sagt, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden. Was hat das jetzt damit zu tun? Wie hat er jetzt in seiner Sicht der Dinge, in seinem Konzept, diesen Sprung geschafft, nachdem er beschrieben hat, was wir hören werden, ihr werdet verfolgt. Ihr werdet der Bedrängnis preisgegeben, ihr werdet gehasst. Und zwar nicht nur in einem kleineren Maße, sondern massiv. Wie ist das zu erklären? Ist das überhaupt möglich in einer Welt, in der wir heute leben, die geprägt ist von dem Gedanken der Toleranz und Bereitschaft, nach friedlichen Lösungen zu suchen? Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, von denen ich jetzt nicht sagen würde, dass sie definitive Erklärung sind. Aber sie zeigen uns bestimmte Muster, wie der Mensch in manchen Situationen sich verhält und sie können uns helfen, etwas davon uns vorzustellen, auch in der Zeit, in der wir leben. Die eine Situation finden wir in der Bibel sehr schön beschrieben, sehr umfangreich beschrieben. Ich werde natürlich nicht alles lesen, aber für diejenigen, die nachher in der Bibel lesen möchten, das ist in den ersten Könige, in dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17 und vor allem 18, wo diese entscheidende Stelle ist. Das ist die Zeit, in der Israel leidet, das Volk Gottes leidet unter Dürre. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Es gab kaum Ernte. Ich war jetzt im vergangenen Sommer für ein paar Tage, ein paar Wochen in meiner Heimat in einer Phase, in der es sehr heiß war. Und dann habe ich gesehen, dass auch wenn das nur einen Monat war oder 5 Wochen, dass es nicht geregnet hat, in meinem Hof war das so ein Spalt, dass ich meine Hand da rein schieben konnte. Und dann kann ich mir vorstellen, wie das ausgesehen hat nach 3,5 Jahren. Und dann endlich kommt der Gesandte Gottes, der Prophet Elia, zum König, um anzukündigen, dass es regnen wird. Und ich finde es bemerkenswert, wie die Bibel diese Situation beschreibt. Nämlich für diejenigen, die gleich lesen, das ist im Kapitel 18, das ist Vers 17. Und als Achab Elia sah, Achab ist der König, Elia Prophet, sprach Achab zu ihm, bist du nun da, der Israel, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt nach den Baalen nach? Für mich ist dieser Text deshalb von einer großen Bedeutung, weil er, wie gesagt, ein Muster zeigt. Die Menschen sind in einer Not, in einer physischen Not, in einer Not, die entstehen kann, wenn es Hunger herrscht, wenn es keinen Regen gibt, Das ist die gleiche Not, die entsteht auch, wenn die Kriege geführt werden. Dann kommt die Frage, irgendwann mal, wer ist der Verursacher? Wer ist der Schuldige? Und wir haben hier eine Situation, die wir vielleicht bei dem ersten Lesen oder oberflächlichen Lesen übersehen und unterschätzen. Hier ist die Elite des Volkes im Streit. Da spricht die exekutive Macht eines Landes, König, und da spricht die geistliche Führung eines Landes, die geistliche Autorität, vertreten durch den Elia. Und sie schieben sich die Schuld zu. Warum geschieht das alles? Warum sehen wir so viele Kriege, Kriegsgeschrei hören wir? Warum gibt es das und jenes, was uns Menschen daran hindert, frei zu leben, ungestört zu leben? Nachdem wir Menschen festgestellt haben, dass das nicht mehr so harmonisch verläuft und nachdem wir dann gemerkt haben, oho, das vergeht nicht, sondern das bleibt da, dann kommt dieser Punkt, an dem die Geduld des Menschen erschöpft wird. Und dann fragt er, wer verursacht das? Wer ist schuld dafür? Damals hat Elia gesagt und hat etwas gebracht, was schmerzhaft war für den König. Weil er Begriffe verwendet, die wir Menschen nicht so gerne verwenden. Nämlich den Begriff der Sünde, den Begriff des Abfalles von Gott, den Begriff des Ungehorsames gegen dem Konzept Gottes. Deshalb, wenn Jesus sagt, in der Zukunft wird es auch dazu kommen, dass wir Menschen hören werden oder erleben werden, Kriege, Kriegsgeschrei, dass wir Naturkatastrophen erleben werden oder so, dann ist das an sich noch nicht das Problem. Sondern das Problem wird entstehen in dem Versuch, eine Erklärung dafür zu finden und nicht nur eine Erklärung, sondern einen Schuldigen zu finden. Einen, der das verursacht hatte, weil wir Menschen so denken, wenn wir den haben und den prozessieren, dann werden wir wenigstens erleben, dass so etwas aufhört. Und es gibt noch eine Stelle, noch eine Situation, von der die Heilige Schrift berichtet, aus der Geschichte, die nicht theologisch ist in ihrem Wesen, sondern einfach ein Bericht aus der Geschichte, aber auch so musterhaft, das auch helfen kann oder mir persönlich hilft, mir vorzustellen, wie Jesus bezogen auf die Zukunft, auf die Zeit, die auch mich betrifft, wie er dazu gekommen ist, sie so zu beschreiben. Und zwar, ich lese in dem Buch Esther. In dem Buch Esther aus der Zeit des Persischen Reiches. Im Kapitel 3, ein paar Verse, das ist Vers 5, dann auch Vers 6 dazu. Es ging um den Haman, einen der Größten oder der Größten in dem Reich Persiens. Als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Und dann schreibt der Text Folgendes: Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte. Denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, zu vertilgen. Und für mich ist das ein ernsthaftes Wort, ein ernsthafter Bericht von einer Denkweise. Ein Mensch begegnet einem anderen Menschen, konkreten Menschen, und erlebt von ihm etwas, was ihm nicht gefällt. Und anstatt zu sagen, okay, das ist unsere persönliche Sache, dann trage ich das mit dir aus. Aber es war ihm zu wenig. Es war ihm zu wenig, sich auf eine Person zu richten, sondern hat dann Etikett geschrieben und dann auf alle, die mit dem etwas zu tun haben, die damit verbunden sind. Wir könnten jetzt noch lange reden, beziehungsweise ich könnte jetzt noch lange reden, aber ich weiß, dass die Zeit begrenzt ist und es gibt auch einen Predigtplan, einen Gottesdienstplan mit bestimmten Uhrzeiten, die ich auch respektieren möchte. Und letztendlich ist es nicht notwendig, alles im letzten Detail zu besprechen. Wenn Jesus von dem Ende der Welt spricht, spricht er eigentlich von dem Ende eines Konzeptes, einer Meinung von uns Menschen, dass wir in der Lage sind, etwas zu bauen, etwas herzurichten, was ewig bleibt. Nein, das können wir nicht. Und selbst wenn wir es könnten, hätten wir das nicht verdient, weil es in dem Wesen dessen, was wir Menschen machen, Konflikte, Ungerechtigkeiten sind. Und sie führen dazu, dass wir diese Konflikte gewaltsam versuchen zu lösen, dass wir streiten, dass wir ungerecht handeln, dass wir die Veränderungen in unserer Umwelt verursachen. Das an sich ist für Jesus noch nicht das Problem. Das ist noch nicht der Kern seiner Botschaft, sondern das ist das Fundament. Das ist die Basis, auf der dann das Entscheidende geschehen wird. Wer hat das verursacht? Wer ist schuld dafür? Und offensichtlich ist für einen Menschen, der nicht möchte oder der nicht bereit ist, anzuerkennen, dass es eine göttliche Autorität gibt, für einen Menschen, der nicht möchte, dass etwas in seinem Verhalten als Sünde bezeichnet wird, wird es dann leichter fallen, in seiner Lösung zu sagen, schuld sind die, die so eine Meinung vertreten. Und zwar nicht nur jetzt der Radovan, der hier vorne steht, sondern ihr alle, die hier gekommen seid, um ihn zu hören und jetzt nicht aufgestanden sind und den Raum verlassen habt, um zu zeigen, dass ihr damit nicht einverstanden seid. Nein, sondern alle. Nicht nur Radovan, sondern alle, die so meinen. Und ich glaube nicht, dass der Mensch sich heute verändert hat. Wir bekommen immer wieder Nachweise dafür. In den Kriegen von heute, in den Problemen, die heute entstehen, es reicht, einfach zu nennen, das ist einer aus der und jener Nation, dass man dann gleich etikettiert. Alle, die daraus kommen, die von dieser Ecke kommen, sind es schuldig. Und trotzdem finde ich es wunderbar, wie Jesus es zum Abschluss bringt und sagt, ihr werdet nicht untergehen. Wer bei mir bleibt, wer treu zu mir bleibt, der wird gesegnet. Es wird hart werden. In dieser Auseinandersetzung, wer ist schuld, werden nicht nur der König und der Prophet streiten, sondern Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau, Tochter und Mutter. Und sie werden auch nicht einig sein und werden dann auch nicht sagen, naja, okay, du lebst mit deiner Meinung, ich lebe mit meiner Meinung, sondern es wird Hass entstehen, so sagt Jesus. Es wird Hass entstehen, es wird eine aktive Verfolgung geben, eine aktive Aktion gegen denjenigen, der eine andere Meinung hat. Aber das Wort von Jesus ist in der Form und in dem Punkt das Evangelium, die frohe Botschaft. Er gibt Kraft. Deshalb war es für mich wunderschön, auch vor der Predigt das Lied zu hören, was wir so genannt haben als Einstimmung in die Predigt. Das Lied von Jesus, der dafür gesorgt hat, dass wir die Gewissheit haben. Das ist die Botschaft. Wir sollen nicht zulassen, dass wir in Irre geführt werden. dass man uns verführt, indem man sagt, Kriegsgeschrei und Berichte über Überschwemmungen oder so, das ist die Botschaft des Endes. Das ist die Grundlage, aber die Botschaft an sich und der Entscheidungsbereich ist in der Einstellung, in der Bereitschaft, dahinter zu stehen und zu sagen, ja, es gibt das, was heißt, was Sünde heißt. Es gibt das, was ungehorsam Gott gegenüber heißt. Und die Lösung besteht darin, zurück zu dem, der der Herr dieser Welt ist. Wer das tut, der wird sicher sein. Den wird Gott mit tollen Erfahrungen, so wie er in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat, auch durch die Zukunft führen und ihm dann letztendlich ermöglichen, in sein ewiges Reich zu kommen. Deshalb wird am Ende das Evangelium von seinem Reich gepredigt werden. Nicht nur in kleineren Hauskreisen, sondern weltweit, sodass viele Menschen es hören können und dann letztendlich die Möglichkeit haben, sich für dieses Reich zu entscheiden. Es ist mein Wunsch, dass Gott mir die Kraft schenkt und Vertrauen in seine Führung. Dass er mir hilft, keine übergroße Angst zu bekommen vor dieser Ankündigung, dass diejenigen, die mich heute als gastfreundlich und toll und was weiß ich wie bezeichnen, dass sie eines Tages sich umdrehen und sagen, nein, du bist der Schuld, weil du so und so bei dem bleibst, an dem festhältst. Es ist mein Wunsch, dass Gott mir die Kraft schenkt, aber auch uns allen. Sein Konzept, seine Deutung der Welt ist berechtigt. Sie hat Bestand. Sie ist wahr. Und nichts von dem, was Jesus gesagt, wird unerfüllt bleiben. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder diese Ermutigung bekommen und Begeisterung, bei ihm zu bleiben, um zu erleben, wie er uns stärkt und unseren Blick richtet auf eine Welt, die größer und schöner und besser ist als das, was wir Menschen machen können und die wirklich tatsächlich ewig bleiben wird. Die Welt, das Reich, das Gott einrichten wird. Amen.